was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Es ist Sonntag, 20 Uhr, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Wir werden jetzt diese und nächste Woche ein bisschen zusammenfassen, weil es um zwei Cold Cases geht, die ein bisschen miteinander verwoben sind, auch momentan über die gleiche Soko versucht werden aufzuklären. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir die zwei Morde vor und vielleicht hat der ein oder andere noch einen Hinweis für die Soko-Altfälle, die momentan bearbeiten. Triggerhinweis an dieser Stelle wieder, es geht um Morde an Kindern. Es sind zwei Kindermorde, die wir jetzt in dieser und nächste Woche bearbeiten werden. Es sind Cold Cases, das heißt, sind ungeklärte Mordfälle. Und es ist, wir werden teilweise in den, Tiefen dieses Falls reingehen, wo ich vielleicht sage, es könnte vielleicht für den einen oder anderen sehr viel Triggerhaftes dabei sein. Also wenn ihr mit Mord an Kindern, Gewalt an Kindern oder auch ungelösten Fällen ein Problem habt, dann skippt die Folge bitte. Sonst werden wir jetzt mal in den Fall einsteigen, weil ich finde, die haben in den letzten Jahren auch nicht so viel Medienpräsenz erfahren, beide Fälle nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir diese Plattform mal nutzen können. Und zwar ist der erste Fall der Cold Case um Ramona Kraus. Ramona Kraus ist 1986 geboren worden und hat in Jena-Ammerbach gelebt, also in Thüringen. Und ist im August 1996 entführt worden. Wir werden gleich noch ein bisschen auf die genaueren Umstände eingehen. Und zwar schreiben wir den 15. August 1996. Ramona ist an diesem Tag zum letzten Mal in ihrer Schule. Sie besucht zu dem Zeitpunkt die Klasse 4b der 14. Grundschule. Nach der Schule geht das Mädchen zusammen mit einigen Freundinnen ins Columbus Center in Jena-Wissala. Ramona bleibt jedoch nicht lange, sie verabschiedet sich von ihren Freunden mit den Worten, ich muss um eins zu Hause sein und geht. Es ist mit der Familie vereinbart, dass sie gleich nach der Schule nach Hause kommt und sich dann telefonisch bei ihrer Mutter meldet. Die Freundin wird später aussagen, dass sie Ramona noch gesehen hat, wie sie die große Freitreppe im Columbus Center hinaufgeht. Da ist es um 12.50 Uhr herum. Sie trägt an dem Tag einen geblümten Rock mit passender Weste, hat einen bunten Schulranzen auf dem Rücken und einen blauen Turnbeutel in der Hand. Ramonas Heimweg von diesem Center führt etwa 1,5 Kilometer eine Straße entlang. Man nennt sie Hahnengrundweg. Dieser Weg führt durch Gärten und Wiesen. Aber sie kommt zu Hause nicht an. Gegen 18 Uhr alarmieren die Eltern dann die Polizei. Die Fahndung der Polizei läuft sofort an. In den nächsten Stunden durchkämmen rund 250 Polizisten mit Hunden den Wald und das gesamte Gelände um Wissala und Ammerbach. Es werden auch Hubschrauber eingesetzt und auch den ganzen nächsten Tag werden die Beamten nach dem Mädchen suchen. Man erweitert schließlich das Suchgebiet dann auf die Ringwiese und die Saale. Fahndungsplakate werden erstellt und sollen dabei helfen, das Kind zu finden. Von dem Bild und der Personenbeschreibung der kleinen Ramona erhoffen sich die Polizisten Zeugenaussagen und Hinweise. Die Polizeiinspektionen in Jena und Weimar werden de facto aufgelöst. 80% aller Kriminalbeamten arbeiten am Fall Ramona. Es gehen rund 100 konkrete Ermittlungshinweise ein. Allerdings werden die keinen wirklichen Erfolg haben. 5 Tage nach dem Verschwinden, am 20. August 1996, will ein Zeuge Ramona an der Autobahn bei Quirlach gesehen haben. Ein anderer Zeuge gibt einen Hinweis auf eine kleine Gemeinde namens Nehensdorf. Beide Hinweise werden sich aber in Luft auflösen und bis zum 22. August 1996 werden insgesamt 2500 Personen befragt. Doch am Ende stehen die Polizisten wieder mit leeren Händen da. Es gibt keine Spur in ihrem Fall. Am 25. August 1996 wird der Fall bei Kripo Live vorgestellt. Es gehen danach wieder Hinweise ein, jedoch werden diese Hinweise auch wieder nicht zum Erfolg führen. Und einen Tag später, am 26. August 1996, werden Taucher die Saale absuchen. Ich hatte euch ja erzählt, dass der Suchradius erweitert worden ist, eben auch auf die Saale. Also haben sie Saaletaucher eingesetzt, die praktisch die Saale absuchen. Es ist aber so, dass die Ermittlungen immer wieder zurück zum Ausgangspunkt führen, zum Columbus Center, wo eben Ramona zuletzt gesehen worden ist. Am 1. September 1996 wird Kripo Live erneut über den Fall berichten. Darauf kommen Hinweise auf gefundene Schulranzen, Turnschuhe und ähnliches rein manch einer wie Ramona sogar in einem Pkw gesehen haben. Und auch am 1. September wird wieder ein Großeinsatz im Columbus Center gefahren. Die Polizei durchsucht dort nochmal jeden Winkel, aber es gibt nichts, was die Suche befeuern könnte oder nichts, was man praktisch zur weiteren Anhaltspunktsetzung sehen kann. Auch an diesem Tag wird vom Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Mark ausgesetzt, die zum Auffinden des Mädchens führen. Am 9. September, weil die Suche ja immer weitergeht, durchsucht dann die Polizei Kanalschächte in Witzala und einem nicht bewohnten Grundstück außerhalb des Ortes. Auch leere Wohnungen und Baracken im Osten der Stadt werden erneut überprüft. 14 Tage später wird die Suche erneut in Witzala und Ammerbach beginnen, weil man denkt, man hat irgendwas übersehen. Am 15. Oktober 1996 teilt die Polizei dann mit, dass sie etwa 5.000 Personen befragt habe und 189 Spuren nachgegangen sei. Allerdings ist Ramona verschwunden geblieben. Springen wir einen kleinen Zeitsprung, und zwar zum 13. Januar 1997. Bei der Polizei geht gegen Mitternacht eine Nachricht ein, dass eine Schultasche in einem Waldstück bei Großbuschla unweit des Berges Heidenreimstein gefunden worden ist. Das ist so ungefähr 130 Kilometer entfernt. Und die Schultasche ist gefunden worden von einem Jäger. Dem ist die Tasche aufgefallen und hat Schulbücher und Hefte von Ramona gefunden. Der Name Ramona Kraus hat ihm aber nichts gesagt. Als er am Abend in die Kneipe geht, sich mit seinen Kumpels da trifft, erzählt er von diesem Fund. Und die Männer erkennen sofort den Zusammenhang zwischen dem vermissten Mädchen aus Jena und der Schultasche. Einer der Männer ruft dann schließlich die Polizei. Und auch in dieser Nacht fährt die Jena Polizei mit einem Großaufgebot dorthin und sperrt das Waldstück weiträumig ab. Am nächsten Tag beginnt die Suche. Es werden der Ranzen und der Turnbeutel gefunden. Die sind zweifelsfrei von Ramona. Und Zentimeter für Zentimeter werden die Beamten das Waldstück absuchen und wenig später leider die Überreste des Kindes finden. Dann passiert sehr viele Jahre nichts. Wir sind 1997, die Ermittlungen laufen zwar weiter, aber es gibt keine konkreten Spuren. Es wird immer wieder aufgerollt, der Fall. 2016 übernimmt dann die Soko-Altfälle. Diesen Fall zusammen mit zwei anderen Fällen, und zwar den von Stefanie D. Den Fall hatten wir schon im Podcast. Das ist der Mord an der Teufelstalbrücke. Und Bernd Beckmann. Bernd Beckmann werden wir nächste Woche behandeln. Der Fall ist ein bisschen umfangreicher. Wir gehen jetzt hier aber schon in eine Spur rein, die auch im Fall Bernd Beckmann, zu Verwirrungen führen wird. Und zwar schreiben wir dann das Jahr 2016. Am 13. Oktober 2016 wird im Fall der Peggy Knobloch, der Fall spielt jetzt hier auch mit rein, das ist aber eine Trugspur, wie sie später rausstellen wird, DNA-Spuren von dem NSU-Terroristen Uwe Bönhardt gefunden. Ihr habt das vielleicht damals mitgekriegt, das gab einen riesigen Medienaufschrei, als an dieser Stoffdecke von Peggy der DNA-Nachweis von Uwe Bönhardt geführt werden konnte. Wie gesagt, das stellt sich dann hinterher aber als Trugspur raus. Das ist eine Verunreinigung gewesen, die aber diesen Fall wieder belebt hat, sage ich mal. Und auch den Fall Bernd Beckmann wieder belebt hat. Wie gesagt, der Fall kommt dann nächste Woche. Man hat ja daraufhin dann die Soko Peggy aufgestockt. Allerdings, wie gesagt, stellt sich der Fall dann als Trugfall raus. Und im November 2016 wird dann Uwe Schnelle die Leitung der Soko übernehmen, die eben diese Fälle bearbeitet. Der damals 42-Jährige, also ja, 2016, 42-Jährige, ist seit 1995 bei der Polizei und wird erneut wegen Sexualdelikten und Drogenkriminalität ermitteln. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen die Technik dazu. Ne? Also die Soko stellt die ganzen Fälle in das neu entwickelte Fallbearbeitungsprogramm ein. Und so können die Inhalte aus über 300 Ordnern komplett digitalisiert werden. Somit werden tausende Seiten Ermittlungen gescannt aus den Fällen zu Stefanie D. Wie gesagt, der ist inzwischen geklärt. Und zu den Fällen Bernd Beckmann und Ramona Kraus. Und so kann man natürlich durch das neue Fallbearbeitungssystem viel schneller die Akten scannen und auch nach Stichwörtern suchen. Das hilft der Polizei natürlich enorm. Am 17. September 2018, nachdem wirklich die ganzen Akten nochmal durchgegangen worden sind, wird im Mordfall an Ramona Kraus ein 56-jähriger Verdächtiger festgenommen. Man muss dazu sagen, der ist schon mehrfach vorbestraft. Der steht auch unter im Polizeirevier Zwickau unter Beobachtung, weil er erst 2016 aus der Sicherheitshaft entlassen worden ist und aber trotzdem unter dem Polizeiradar steht, weil er ein Intensivstraftäter ist, ein Intensivsexualstraftäter. Er hat, wie gesagt, mehrere Haftstrafen schon verbüßt und ist auch schon wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt worden. Der wird in Untersuchungshaft genommen. Es stellt sich allerdings Ende Januar 2019 raus, dass der Mann, der da festgenommen worden ist, nichts mit dem Mord zu tun haben soll. Er wird allerdings weiterhin in Untersuchungshaft gelassen, weil er wegen anderer Straftaten verdächtigt wird. Möglicherweise hat dieser Mann auch gemordet. Er soll nämlich einem Mithäftling erzählt haben, dass bei einer seiner Taten 1997 eins auf der Strecke geblieben sei. Allerdings können die Ermittler nicht genau verifizieren, wer das genau gewesen ist, weil bei anschließenden Untersuchungen stellt sich heraus, dass die Ermittler Filme sicherstellen, bei denen der damals 56-jährige Mann Frauen mit Narkosemittel betäubt und anschließend vergewaltigt hat. Ob dabei ein Tötungsdelikt vorliegt, wird geprüft, ist aber jetzt nicht unser Fall praktisch. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Verdächtigen, und zwar Wilfried M. Der ist zu dem Zeitpunkt 76 Jahre alt, aus Pausa-Mühltroff. Er ist auch dem Haftrichter vorgeführt worden und er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat schon eine 15-jährige Haftstrafe wegen Sexualstraftaten mit anschließender Sicherheitsverwahrung verbüßt. Er steht unter sogenannter Führungsaufsicht von, wie gesagt, der Polizei. Und ihm wird immer wieder schwerer sexueller Missbrauch auch an Kindern vorgeworfen. Dieser Wilfried M. wird eine ganze Zeit lang in Untersuchungshaft sein. Er wird dann aber später entlassen, weil die Polizei ihn mit V-Männern praktisch versucht hat, hochzunehmen. Die haben sich mit ihm in der Kleingartensporte angefreundet und sind aber über ihre Befugnisse des Falls rausgegangen. Das heißt, die Beweise, die sie hatten für diesen Haftbefehl, den sie dann erlassen, werden vom Richter abgewiesen als beweisunwürdig, weil sie eben übergriffig waren, die Polizei praktisch über ihre Befugnisse gegangen ist. Und somit wird er später wieder entlassen. Aktuell ist es so, dass der Fall Ramona Kraus nicht geklärt ist. Es gibt so immer mal wieder, wie gesagt, das war jetzt im Jahr 2019. Es gibt so immer wieder durch die SOGO-Altfälle neue Ermittlungsansätze. Allerdings führen die nicht zum Erfolg. Und somit ist der Fall der kleinen Ramona bis heute ungeklärt. Das zum einen. Ich werde zu diesem Fall keine Bilder hochposten. Ihr wisst das. Wenn ihr den Namen googelt, findet ihr sofort Bilder von der Maus. Es gibt sehr wenige Bilder im Übrigen im Internet. Der Fall ist ja auch schon relativ alt. Wir werden nächste Woche den gleich gelagerten Fall, also auch bei der gleichen Soko aktuell, von Bernd Beckmann uns angucken. Wenn ihr da Bilder sehen wollt, googelt bitte wieder. Wie gesagt, ich stelle diese Bilder nicht online. Das mache ich nicht, das wisst ihr. Bernd Beckmann wird ein bisschen komplizierter werden, weil da werden wir viel mehr mit dem NSU zu tun haben. Dazu aber nächste Woche mehr. Beziehungsweise dazu nächstes Mal mehr. Und ich finde es so schade, dass diese Fälle irgendwie so sehr unterm Radar liegen. Deswegen habe ich sie rausgenommen, diese beiden. Und ich habe mir aber gedacht, ich hatte erst überlegt, nur Bernd zu nehmen. Habe mir dann aber den Fall von Ramona angeguckt und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass dieses Kind seit 1996, also es wird davon ausgegangen, dass sie relativ zeitnah umgekommen ist. Es ist auch sehr spannend in dem Fall, dass es keine wirklichen Obduktionsergebnisse gibt. Es wird immer nur gesagt, sie ist dann, man hat die sterblichen Überreste gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel von den sterblichen Überresten dann noch gefunden worden sind. Aber es gibt keine wirkliche Todesursache. Und das ist, ich finde das so extrem schlimm. Da ist ein kleines Mädchen, das verschwindet nach der Schule, wird ein halbes Jahr später tot gefunden und irgendwie geht dieser Fall komplett unterm Radar unter. Und deswegen habe ich mir den rausgesucht. Wie gesagt, es sind jetzt zwei Cold Cases, die hintereinander kommen. Da sie aber unmittelbar zusammenhängen und auch mit dem Fall von Stefanie zusammenhängen, den wir ja schon im Podcast hatten, habe ich mir gedacht, nehmen wir die zweimal raus. Ich habe euch in die Caption zu dieser Folge die Kontaktdaten der Soko verlinkt. Wer einen Hinweis hat oder irgendwas, irgendeine Idee oder irgendwas gehört hat. Manchmal ist es ja seltsam, manchmal ist es ganz komisch. Wendet euch dahin. Ich glaube, dieser Fall darf nie ungeklärt bleiben. Das ist so mein Gefühl bei diesem Fall. Ich denke, das seht ihr ähnlich wie ich. Ich wünsche euch jetzt trotzdem einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann mit dem Fall zu Bernd Beckmann. Und ja, wenn ihr Hinweise habt, wie gesagt, Caption steht alles drin. Ja, bis in 2 Wochen und dann wieder mit einem Fall, der traurig ist, sehr, sehr traurig, der ein bisschen umfangreicher ist, aber den ich finde, der irgendwie auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Deswegen diesmal 2 Cold Cases hintereinander. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Bis dahin und lasst es euch gut gehen.